stellen, die schon, die vielen Devotees vielleicht sogar neu sein wird. Es ist so, dass ich dieses Jahr in Chidambayapur mit dem Namhata-Programm aufs Neue zusammen kam. Wer von euch kennt das Namhata-Programm nicht? Kann ich mal wissen, wer weiß nicht, was er sich darunter vorstellen kann? Gut, danke. Das Namhata-Programm ist ein Programm, was Bhaktivinoda Thakur ins Leben also konzipiert hat in der Form, wie es jetzt existiert. Es soll Menschen helfen, die außerhalb eines Tempels leben, all die Tätigkeiten auszuführen, die ein Devotee im Tempel ausführt. Dazu ist die Organisation, das spirituelle Programm und der Service so ausgerichtet in diesem Programm. Dieses Programm beruht auf einem Programm, was Lord Nityananda vor 500 Jahren ins Leben rief, einen einzigartigen Marktplatz, einen metaphysischen Marktplatz, wenn man so will, auf dem spirituelle Güter, nämlich primär der heilige Name, der in fünf Arten von Verwirklichung oder fünf Arten von Stufen gechantet wird, preisgegeben wird. Zum Beispiel muss man, um eine bestimmte Offenbarung des heiligen Namens zu chanten, den Preis des Vertrauens bezahlen, um eine höhere Stufe zu erreichen im Chanten der heiligen Namen, muss man auf der Ebene von Sadhu Sangha sein, man muss dann Anatta Nivritti, frei von allen unerwünschten Angewohnheiten werden. So offenbart sich also der heilige Name entsprechend des Standes im spirituellen Leben auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist die Idee dabei, um es ganz einfach auszudrücken. Das Namhata-Programm ist ein Programm, was Krishna-Bewusstsein nicht nur verbreitet in der Gesellschaft, sondern auch etabliert vor allen Dingen. Etabliert dadurch, dass die Menschen eben Krishna-Bewusstsein praktizieren können in einem Rahmen, der ihnen natürlich ist. Gut. Nach dem Mayapur-Festival fand in Mayapur die alljährliche Namhata Mela statt. Das sind drei Tage, wo sich die einzelnen Mitglieder der Namhata-Zentren treffen in Chidambayapur, um neue Kraft zu bekommen. Wir hatten für diese Tage ein interessantes Seminarsprogramm zusammengestellt. Am meisten besucht war Qualifikation und Disqualifikation eines Predigers. Da wurde also sehr intensiv gesprochen. Es war sehr schön zu sehen, wie das Mayapur-Projekt sich innerhalb kürzester Zeit ganz und gar farbenfroh gestaltete, dadurch, dass die ganzen Bengalis natürlich ihre Sachen wuschen und dann auf den tollen Rasen ausbreiteten zum Trocknen. Überall hing farbenprächtige Kleidung herunter. Die waren ganz begeistert, in den Badezimmern zu sein, wo man Wasserhähne hat, wo aus denen Wasser kommt. Es war also eine unglaublich euphorische Atmosphäre, auch im Tempelprogramm zu sehen, wenn kurz bevor sich der Vorhang öffnete vom Radha Damodar, haben die Madhavis alle geulut. Es war eine prachtvolle Atmosphäre, in der mir eines sehr, sehr klar wurde. Das sind die Devotees, die da stehen. Die freuen sich vielleicht sogar mehr als derjenige, der aus einer Routine heraus zur Deity-Öffnung kommt, jetzt Krishna zu sehen. die, als wir dann die Preisverteilung machten, das heißt, die Buchverteiler irrten, die am meisten Literatur während des Marathons verteilt hatten, wurde mir auch klar, das sind Devotees. Unsere Devotees konnten in der Dezemberzeit gar nicht Literatur verteilen, weil am 6. Dezember die Babri-Moschee fiel in Ayodhya und mit ihr eine, also der lange Frieden, also der lange Halbfriede, also der Friede war schon sehr gefährdet vorher, zwischen Hindus und Moslems. Zu der Zeit bestand eine Ausgangssperre in den größeren Städten, denn man musste mit größeren Unruhen rechnen, die lebensgefährlich für die Leute sind. Unsere Namhata-Devotees jedoch, die in den Dörfern und auf dem Land waren und sich dort auskannten, wurden von uns mit Busladungen, mit Büchern versorgt und haben Literatur verteilt zu Freunden, die sie kannten. Also in einer Weise, dass keine Gefährdung bestand. Du weißt ja nie, an wen, ob die Tür, an der du klingelst, tatsächlich eine Muslim- oder Hindu-Tür ist. Ne? You need a translation, Sanela. Da ist jemand, der dich, der die Übersetzung braucht. So. Das war auch eine Verwirklichung. Wenn Schwierigkeiten sind, auch Schwierigkeiten, sich zu bewegen und zu fahren, haben wir, wenn wir eine Congregation haben, eine starke Zusammensetzung aus, und jetzt kommt das Namhata-Konzept, die Votis, die außerhalb leben, viel größere Chance, die Gesellschaft zu beeinflussen, als wir sie eben ohne diese Congregation haben. Ich möchte jetzt ein bisschen von dieser Erfahrung ausgehend sprechen. Diejenigen, die sich Zahlen, ein bisschen für Zahlen interessieren, wir haben dort 2700 oder irgendwas, ich habe es vergessen, weil ich eben Zahlen immer vergesse, über 2000 Namhata-Zentren in Bengalen alleine. Stellt euch mal vor, da kann, an 2000 Orten können Leute etwas über Krishna-Bewusstsein erfahren. Da ist unsere Bewegung wirklich sehr klar. Da kennt man die Siddhanta von Chaitanya Mahaprabhu halt sehr, sehr deutlich. Um euch eine letzte Erfahrung, Erfahrungswert zu sagen, ich ging dann zum Ganges runter, zum Chanten, während die ganzen Namhattis in einem langen Zug zur Yogapit gingen, um dort die Morgenvorlesung im Bengali zu hören. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu, ein Devotee stellte ihn vor, der hatte meine Vorlesung gehört und wo ich gesprochen hatte, die Schritte zum Devotee, die nötig sind, um eben dort anzukommen. Und er wollte jetzt wissen, was ich ihm raten könne. Er sei Hochschullehrer und möchte Devotee werden in seiner Situation. Da habe ich auch gemerkt, wenn ich dem jetzt sage, der war jung verheiratet, zieh in den Tempel, dann ist es so, als würde man ihn abweisen. Man muss ihm sagen, wie er in seiner Situation Krishna bewusst werden kann. Chaitanya Mahaprabhu spricht von diesen Devotees außerhalb, indem er den Vers rezitiert von Lord Brahma. Jnane prayasam udapasta namanta eva jivan mukaritam bhavadiyavatam stane stita. Da ist es, da können wir schon mal stoppen. Stane stita heißt, stane heißt Standpunkt und stita befindlich. Bleibe dort, wo du bist. Nun, werde Krishna bewusst, was ist nötig? Den Vorgang der intellektuellen Spekulation muss man aufgeben, man muss die regulierenden Prinzipien einhalten und vor allen Dingen chanten und über Krishna hören. Dann, das ist jetzt eine freiere Übersetzung dieses Verses, kann man den unbezwingbaren Herrn bezwingen, das heißt Krishna bewusst werden. So, wir müssen dazu kommen als Bewegung, die Vodis außerhalb zu haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir nicht den Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, der in den Schriften gesagt, vorausgesagt wird, indem es heißt, dass Krishna-Bewusstsein große Teile der Gesellschaft beeinflussen wird. Es wird immer nur sehr spärlich sein, wenn wir nicht dieses Konzept, was in den Schriften verankert ist, verstehen und anwenden. So, das ist eine These jetzt, die ich aufstellen möchte. Jetzt soll die erläutert werden. Ich möchte jetzt zunächst einmal darüber sprechen, wie kann man jemanden dazu bringen, der außerhalb lebt, langsam ein Devoti zu werden. Ich möchte euch bitten, zuzuhören. Ihr braucht euch keine Notizen zu nehmen, denn ich habe das alles aufgeschrieben möchte es dann an euch verteilen, zumindest an die sich interessieren dafür, um da vielleicht praktische Dinge zu geben. Nun, damit Leute außerhalb Devotees werden, ist es wichtig, dass bei ihnen der Vorgang nachvollzogen wird, der im Chaitanya Charitamrita als das Kultivieren des Bhakti Lata Bijes beschrieben wird. Ich glaube, hier sind alle Prediger darüber sich bewusst, was in diesem Bhakti Lata Beach Zusammenhang gesagt wird. Man muss den Menschen also helfen, ihre Bhakti außerhalb zu kultivieren. Hridaya Govinda Prabhu hat darüber gestern schon einiges gesagt und ich möchte das nicht nochmal wiederholen, was er gesagt hat. Was mir hier wichtig ist, ist, wie können wir diese aufrichtig interessierten Seelen zunächst einmal finden, die sich fürs Krishna-Bewusstsein interessieren würden. Srila Prabhupada sagte einmal, die Devotis gibt es bereits in den Dörfern und in den Städten. Die sind schon da. Unsere Aufgabe durch unser Predigen ist lediglich, sie zu finden und dann in der zweiten Stufe sie zu kultivieren, so dass sie wirklich fortgeschrittene Devotees werden können. Also dieses Predigen, was ich vorstellen möchte, tun wir ja auch schon, bedeutet zunächst einmal, die Adressen von interessierten Leuten zu bekommen. Wir müssen die finden, wir müssen sehen, wo sind die. Und ich habe immer wieder festgestellt, aus meiner Erfahrung, dass sich Adressen in vier Kategorien einteilen lassen. Die besten Adressen sind, und das werde ich gleich unterstützen, sind Leute, Adressen von Leuten, die Briefe an Tempeln schicken und um Informationen bitten. Die zweitbesten Adressen sind die Adressen von Leuten, die zum Sonntagsprogramm in den Tempel kommen oder zu Predigerprogrammen kommen. Das sind jetzt die, habe ich als dritte Kategorie genannt. Und die vierten Adressen sind die viertbesten Adressen sind die Adressen aus der Buchverteilung. Das ist jedoch, dieser letzte Punkt bedarf einer Erläuterung. Ich möchte die Erläuterung für die ersten drei Punkte geben. Leute, die sich an den, die einen Brief schreiben oder zu einem Predigerprogramm kommen oder zu einem Sonntagsprogramm besuchen, haben einen Vorzug. Das heißt, sie haben ein aktives Interesse am Krishna-Bewusstsein. Sie haben etwas unternommen, einen kleinen Schritt auf Krishna zu. Bei der Buchverteilung gibt es diese Leute auch. Und die Adressen von diesen Leuten sind meistens gut. Es gibt aber auch zu einem großen Teil Leute, die haben nur ein passives Interesse. Und es ist nicht sehr aktiv geworden. Sie sind einkaufen gegangen, waren auf der Straße, wo gerade der Vaishnava vorbeikam. Und der Devotee hat sie dann dazu bewegt, ein transzendentales Buch zu bringen. Es gibt da zwei Arten von Leuten. Manchmal hat der Devote sie bewegt auf eine Art und Weise, wie er nicht ihr aktives Interesse erwerbt. Die waren froh, dass er weg war oder haben es so genommen, weil sie sich indische Märchen versprochen haben, weil dieser Eindruck bei ihnen entstand. Sie haben kein richtiges Interesse. Ich will da über diese Gruppe nicht sprechen. Ich möchte lieber über die Gruppe sprechen. Die haben gesagt, Mensch, hier waren wir schon. Wie einmal hatten wir einen Anruf bekommen, unsere Predigergruppe. Wann kommen mal wieder die Devotees in unsere Stadt? Wir haben noch nicht alle Bücher. Das sind die... Es war ein aktives Interesse plötzlich da. Man merkt es auch bei der Buchverteilung. Manchmal sagen die Leute, dafür interessiere ich mich sehr. Bitte zeig alle Bücher her, die du hast. Versteht ihr? Da ist so ein Schritt von der aktiven zum passiven. Ich könnte natürlich, ich weiß, dass Sridhar Swami und Leute, die also da vielleicht das nochmal modifiziert haben würde, denn er würde sagen, schon die Spende zu geben ist ein aktives Interesse. An diesem Punkt ist sicherlich interessant, das ist interessant und ist auch richtig, denn sie machen ja ein Agyata Sukriti auf diese Weise. Aber ich möchte jetzt von Adressen sprechen, die es sich lohnen, dass man sich weiter um sie kümmert. Versteht ihr? Das ist meine Ausrichtung. Ich spreche jetzt nicht von den anderen Wirkungen, die die Buchverteilung sicherlich hat, nämlich, dass sie einfach Wissen verbreitet und langsam Krishna-Bewusstsein in den sinnvollen Blutstrom einer materialistischen, des kranken Gesellschaftskörpers injiziert. Davon will ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte von Leuten sprechen, die sich aktiv interessieren. Ist sehr wichtig, wenn es darum geht, Leute zu kultivieren. Das ist eines der Grundregeln, dass man von ihnen einen aktiven Response kriegt. Auch wenn es der kleinste ist, der Anfang, das ist das Allerwichtigste. In diesem Zusammenhang wird das Beispiel gegeben von einem Sannyasi, der einmal zu dem Hause eines Haushälters kam, der sehr geizig war, und bettelte. Der Haushälter sagte, ja, ich habe was für dich. Brachte eine Handvoll Asche und gab sie in sein Tuch. Und der Sannyasi sagte, gut, danke. Was sagte der Haushälter? Bist du jetzt gar nicht böse auf mich? Habe ich dich gar nicht schockiert? War also aus dem Muster herausgefallen. Nee, sagte der Sannyasi. Du bist nun mal sehr unqualifiziert und geizig. Das ist ja bekannt, aber du hast jetzt angefangen mit deinem Service, indem du irgendetwas gegeben hast. Das ist dein Beginn. Du musst dich so nehmen, wie du bist, nicht? Aber du hast jetzt etwas gegeben. Dieser erste Response, dieses erste Lebenszeichen ist sehr wichtig. Wir wollen eine Aktivität sehen. Also diese Gruppen sind wichtig, weil die Leute aus eigener Initiative Kontakt mit uns aufgenommen haben. Ein gewisses Vertrauen ist bereits vorhanden. Natürlich wird sich herausstellen, anyways, da habe ich über das ein bisschen anders gesprochen. Nun kommt der nächste Punkt. Wir haben also Adressen von Briefen aus den Tempeln, von Gästen, die zum Sonntagsprogramm gekommen sind, von Leuten, die Predigerprogramme besucht haben, oder die esoterischen Messen. Ich habe das jetzt mal dazu gezählt. Oder all die Predigerprogramme, die wir machen, das fällt alles könnte man in diese Kategorie reinstellen. Und dann die Adressen durch die Buchverteilung. Jetzt ist das allererste, was wichtig ist, wir müssen die Adressen sieben, damit wir die guten Leute davon übrig haben. Eine Art des Siebes ist ein erster Kontakt, den der Devotee, oder das Sieb ist eigentlich der erste Kontakt, der Devotee mit diesen Menschen macht. Siddhar Govinda Prabhu hatte gestern ein bisschen darüber gesprochen, wie er an die wie seine Strategie ist. Seine Strategie, hatten wir gehört, sind Anrufe, Er sagte, wir machen eine statistische Erhebung über das Verständnis von Prabhupads Büchern. Ich bin gerade in der Gegend und komme vorbei. Nicht? So machst du den Kontakt, vielleicht nicht immer in diesen Worten, aber das ist so dein Grundgerüst, deine Art Verständnis, wo du an die Leute rangehst. Das ist ein Weg. Anderer Weg ist, dass man diesen Leuten schreibt mit einer Art Checkout-Brief. Ein nächster, gut, das sind die beiden Wege, die es gibt. In dem ersten Kontakt, den man mit diesen Menschen hat, ist es meines Erachtens drei Punkte in das Bewusstsein der Menschen hineinzugeben. Der erste Vorgang, die erste Sache ist, dass man ihnen klar macht, was Krishna-Bewusstsein ist. Da hatte die Virata Prabhu gestern einen sehr interessanten Punkt erhoben, eine Message, die für jeden gut ist. Krishna-Bewusstsein basiert auf einer uralten, spirituellen Tradition. Wie war nochmal die genaue Ausdrucksweise, die man da gefunden hatte? Gut. Ich würde nochmal empfehlen, dass man Sprachexperten fragt nach diesem breiteren. Ja, was ist eine breite Tradition? Die ist extra breit gefahren. Oder so. Ja. So, das ist eine Message, die wird man vielleicht nicht in solchen. Also, wir sind die älteste monotheistische. Wir sind die 5000 Jahre alte monotheistische Religion im größeren Umfeld des Hinduismus zum Beispiel. Sowas in dem Sinne. So, das ist eine Message, die werden wir bestimmt nicht immer in diesen Worten sagen. Wenn das ein bestimmter junger Mensch hört, monotheistisch, was ist denn das für ein Quatsch? Sagt vielleicht einer. Versteht das nicht und gibt in dieses Etikett Quatsch da drauf. Aber wir müssen das dann in die Worte tun, aber die Message ist sehr, sehr wichtig. Das hat auch Srila Prabhupada in seinem ersten Kontaktbrief gemacht, den er seinerzeit entwickelt hatte, als er noch in Vrindavan war und Zuschriften auf seine Magazinverteilung bekam. Der erste Punkt war zu zeigen, hier sind die Vedas und hier ist die vedische Tradition. Das ist deswegen wichtig, weil wir uns damit sofort etabliert haben als ein Unterschied von diesen neumodischen Strömungen und Religionen, wo man nicht so weiß. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, aber da jetzt mein Leben hinzugeben oder mich total mit zu beschäftigen, das ist nicht so. Das hatte mich zum Beispiel als Devotee-Aspirant, sagt man in Jugoslawien, wahnsinnig gesichert einfach das Verständnis. Hier habe ich es mit etwas zu tun, was Hand und Fuß hat. Das ist tradiert, also in einer Tradition heruntergefolgt. Das ist mit anderen Worten nicht ausgelöscht worden durch den Zahn der Zeit. Und das war für mich ein Beweis für seine Vitalität und seine Überlebenskraft. Auch für mich als jemand, der spirituelles Wissen sucht. Und es ist nicht, ich war sehr anti-autoritär eingestellt, etwas, was auch immer noch in Großteilen der intelligenteren Bevölkerungsschicht zu sehen ist. Die wollen nicht einfach stramm stehen vor irgendeiner Guru-Konzept ist ein sehr eigenes Konzept in unserer Gesellschaft, der uninformierten Gesellschaft. Deswegen muss man zeigen, das hat Authentizität, das ist etwas Echtes. Nächstes. Es gibt einen Vorgang, um Krishna-Bewusstsein zu erwecken. Es gibt die Lehren dieser Tradition, die Vedas, wir sind ewig, aber es gibt auch einen Vorgang, das muss man denen klar machen, durch den man das erreichen kann, wie man von A nach B kommt. Und drittens, es gibt eine Bewegung, an der man sich beteiligen kann, an der man mitmachen kann. Ich bin mittlerweile beim Predigen so, dass ich klarstelle, dass es im Kali-Yuga eine Bewegung gibt, das heißt nicht unbedingt nur eine, Eine Bewegung unterscheide ich manchmal sogar von der Organisation der ISKCON, insofern, dass es einen Bewusstseinswerdungsprozess gibt, also eine Bewegung im Denken des Menschen. Ich sage Reinkarnation, Vegetarismus und ein Bewusstwerden über karmische Zusammenhänge spiegelt sich immer wieder. Dieses karmische Zusammenhänge, dafür finde ich dann den Wort dieses ökologische Bewusstsein. Denn dann das ökologische Bewusstsein, was um sich greift, beruht auf dem Verständnis, ich muss richtig handeln, sonst sehe ich mir den Ast ab. Ich darf nicht so viel Giftstoffe in die Natur hineingeben. Das ist ein Verständnis über Konzepte, und ich mache dann so klar, diese Konzepte werden alle getragen von den Vedas, da kommen sie her. So, insofern gibt es also eine Bewegung, sagten, die eigentlich ursprünglich von den Vedas ausgeht, hier ist das Echte und Klare. Das ist mein Grund, weswegen ich Ihnen sage, ihr müsst euch mit Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Das könnt ihr nicht an euch vorbeigehen lassen. Da ist praktisch der Ursprung. Also, es gibt eine Bewegung, an der man sich beteiligen kann, in einem größeren Sinne, aber auch einem kleineren Sinne, nämlich den Rahmen, in der die in dem ISKCON als Organisation auftritt. So, wir haben diesen Checkout-Brief entwickelt, aber leider aus irgendeinem Grunde noch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, nicht Adishesh? Oder wie ist deine Erfahrung? Man muss vielleicht noch eine persönlichere Note dazu geben. Der Checkout-Brief alleine wird nichts so nützen. Aber ich habe mit dem System, im Checkout-Brief ist ja, das ist ja nicht nur der physische Brief, um den es geht, sondern um ein bestimmtes Konzept, sehr gute Erfahrungen beim Predigen gemacht und Leuten damit, glaube ich, etwas vermitteln können, und man ist immer noch so. So, worum es uns jetzt geht auf dieser Stufe ist, wir haben also Adressen und wollen von ihnen eine Reaktion. Wir versuchen ein Lebenszeichen von der Person zu bekommen, die wir angeschrieben haben. Der Empfänger denkt, oh, diese Krishna-Devotees sind an mir interessiert, das müssen nette Leute sein, ich schreibe zurück. Gut, ich will nicht alles wiederholen, was ich hier geschrieben habe. Ich habe auch über Predigerprogramme gesprochen. Ich denke, es ist gut, das ist eine Anregung, die ich selber halt aufnehmen werde für meine Programme, dass man Karten verteilt am Ende des Programmes. Wie hat es Ihnen gefallen? Was sind Ihre Stellungnahmen? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Und so kann man von den Leuten hören und deren Adressen bekommen, auf einfache Art und Weise, und hat vor allen Dingen sie schon mal aktiviert im Krishna-Bewusstsein. Das ist das Allerwichtigste. Jeder, der sich mit Kommunikation befasst hat, weiß, dass der erste Schritt, auf den er richten muss, ist, eine Reaktion zu kriegen. Und dann da auch darauf zu achten. Menschen, die nicht kommunizieren können, meistens sind sie so blass in ihrer Art, dass sie keine Reaktion, also Neutralität haben. Und das Zweite ist, sie können auch nicht mit Reaktion umgehen. Sie fühlen sich zum Beispiel verunsichert, wenn jemand sie kritisiert. Das hatte die Virata, glaube ich, gestern gesagt, oder ich hatte es irgendwo gelesen. Kritik ist gut, hattest du gesagt. Warst du das, nicht? Warum? Weil sie sich an uns wenden. Oder was war deine Logik? Genau. Ja. So, wenn euch jemand kritisiert, denkt nicht, oh schade, das macht nur eine Person, die sehr unsicher ist in ihrem Denken. Aber wir brauchen doch nicht unsicher zu sein. Wir versuchen unser Bestes und wir haben das Beste. Nicht? Wir haben das Beste, besser so rum. Wir haben das Beste und wir versuchen unser Bestes. Nicht? In dem Rahmen kann man ja sicher sein. So, jetzt kommt es um den persönlichen Kontakt. Wenn ihr also eure Adressliste aussortiert habt, entweder durch persönliche Besuche oder Briefe, Ich persönlich glaube an Briefe, habe aber auch ein Devotee, der mir sehr nice dabei assistiert. Das habt ihr vielleicht. Ich brauche ja nur auf das Tonband zu schreiben, zu sprechen, und in 2 Minuten kann ich einen tollen Brief, einen persönlichen Brief geschrieben haben. Kommt ein Stempel drauf, klomm, und jeder denkt, der kümmert. Es ist ganz praktisch und geht ganz schnell. Aber das hat nicht jeder, diese Möglichkeit. Und deswegen weiß ich, dass auch manche von euch sind so Brief, bis man erst Papier und Bleistift zusammen hat, vergeht schon ein Kalpa, nicht? Dann ruft man lieber schnell an, und so weiter. Ich glaube trotzdem an Briefe, weil wer schreibt denn heute schon? Nicht? Das ist wirklich was Besonderes, einen Brief zu kriegen heute für viele. Und wenn er noch persönlich ist und da noch was Gutes drinsteht, was Interesse macht, dann sagt man, ja, also jetzt schreibe ich zumindest zurück mit meiner Krakelschrift. Hoffentlich sieht das keiner, dass ich so selten schreibe. So. Nun, wir haben also die Leute ausgesiebt, wir haben eine Response von denen gekriegt. Jetzt, was machen wir mit diesen Leuten? Mahaprabhu hat den, also die Goswamis haben den ganzen Apparatus von vedischen Unterweisungen, Apparatus will ich nicht sagen, das ganze Volumen von vedischen Unterweisungen zusammengefasst in 64 Punkte, die der interessierte Leser nachlesen kann, sowohl in dem Nektar der Hingabe als auch in der vorzüglichen Erläuterung von Prabhupada zu den Narada Bhakti Sutra Shloka, ich glaube 3, da sind die 64 Punkte aufgeführt. Man sollte beides lesen, wenn einen interessiert, was es für Vorgänge der Bhakti gibt. Und sie miteinander vergleichen und wird dann viele neue Inspiration kriegen. Es ist einfach wäre mal ein interessantes Seminar, diese 64 Punkte vorzutragen. Von den 64 hat Mahaprabhu jedoch 5 noch einmal destilliert, die am machtvollsten sind, um das Krishna-Bewusstsein eines Menschen zu erheben. Und ich möchte jetzt kurz unsere Pandits bitten, was sind diese 5 Punkte? Vedanta Krit. Gut. Diese 5 Punkte sind geeignet, jemanden Krishna-Bewusstsein zu machen. Es sind nicht deine freundlichen Worte, auch nicht dein Freundschaftsschließen, das ist nötig, um zu jemandem zu predigen, auch nicht deine intellektuellen Sachen und seine intellektuellen Verständnisse von eurem Gespräch. Er muss anfangen mit dem Prozess des hingebungsvollen Dienstes, um den Bhakti-Lata zu entwickeln. Da geht kein Weg dran vorbei. Und so schnell man jemanden kriegt, dazu bewegt, mit den Vorgängen in Kontakt zu kommen, so schnell wird seine Krishna-bewusste Entwicklung geschehen. Beziehungsweise so langsam, wie man da hinkommt, so langsam wird seine Entwicklung stattfinden. Nun ist es so, dass schon eines dieser dass diese Vorgänge, ich will es mir lieber so ausdrücken, so machtvoll sind, dass schon ein kleiner Kontakt mit ihnen ausreicht, um eine echte spirituelle Erfahrung zu machen. Man wird nicht alle 5 Punkte den Menschen nahebringen können, das ist ganz klar. Aber es gibt einige, man kann mit einem anfangen. Das Allerwichtigste ist immer, oder das Allererste ist erstmal Sadhu Sangha. Und dazu gehören Besuche von Devotees, man wird besucht, oder Gespräche. Dann, man besucht Devotees selber, das fand ich sehr nice bei Hridai. Er hatte erstmal Leute besucht und dann hat er gesagt, es ist eines seiner Ziele, wie er gesagt hat, sie zum Tempel zu bringen, dass sie das mal, die Atmosphäre mal erleben können. Und schließlich drittens, man schreibt Briefe oder hat telefonisch durch die Kommunikationsmöglichkeiten, die uns gegeben sind, Kontakt. Nicht so ist Sadhu Sangha. Zweiter Weg, der sehr wichtig ist, den man etablieren muss, den heiligen Namen. Ich selber versuche, wenn ich Leute besuche, schnell zum Chanten der heiligen Namen zu kommen. Man kann es so darstellen, wir haben gerade Musikinstrumente dabei, wir haben jetzt gerade eine Konzertreise gemacht durch Serbien, 7000 Leute pro Programm, hier kannst du es live bei dir zu Hause erleben, was du sonst nur auf Fernsehen sehen würdest oder in so einem großen Konzert, und versuchen den heiligen Namen in schmackhaften und nicht zu ekstatischen Melodien vorzustellen. Oder wobei es natürlich solche Situationen gibt, und da gehören ungefähr die Hälfte von den Besuchen dazu, wo man es nicht macht, weil man einfach weiß, es ist ein bisschen zu unkonventionell, sich da hinzusetzen. Außerdem kann ich nicht so gut singen und so sanft singen, das wird immer gleich so zügig. Also da, naja. Aber uns muss klar sein, das ist ein Ziel. Wir wollen ihnen den heiligen Namen geben, und dann Shravanam, das heißt, die Bücher sollen sie lesen. Ich habe immer wieder festgestellt, dass es vielen Leuten schwerfällt, unsere Philosophie zu lesen, richtig zu lesen. Es ist auch wenn das für die Vodis schon so schwer ist, am Tag eine Stunde zu lesen, und es praktisch vielleicht 10% der Devotis nur machen im Tempel, dann ist es erst recht schwer für die bedingte Seele. Man muss ihnen zeigen, wie sie einen Geschmack entwickeln können beim Lesen der Bücher. Ich zum Beispiel mache beim Predigen sehr oft so, dass ich sage, da steht doch in der Bhagavad Gita, hast du mal die Bhagavad Gita da? Und dann rennt er los und holt sich die Gita, und dann lese ich eine besonders interessante Stelle aus der Gita vor und zeige mit leuchtenden Augen, wie sehr mir das gefällt, wie ich denke, das ist die Antwort auf alle Fragen. Und sieht er selber, man muss wie mit einem Kind, nicht, wo man das Kind will nicht essen, und dann tut man den Löffel in den Kartoffelbrei rein und sagt, schmeckt sehr gut, ess das bloß nicht, weil dann kann ich das selber nicht essen. Nicht? Mami, ich will jetzt was essen. Nicht? Dann fängt es, so muss man beim Predigen ist nicht viel, man muss durch das Beispiel lernen. Apani Acari Kaila. Das ist auch der, sagt Chaitanya Mahaprabhu, er selber zeigte durch sein eigenes Beispiel, dass er das Chanten kostete. Ne? Wir müssen das Beispiel geben. Das sagte Kundalini-Prabhu auch, wenn man missmutig und mit lauter Problemen beladen zu jemandem predigen will, dann wird der wahrscheinlich nicht denken, man kann jetzt so willig auch werden, wie die Person da. Nicht? Man muss durch das Beispiel, das ist sehr wichtig. Und das Beispiel soll man den Leuten auch vorleben. Chantet mit ihnen, lest mit ihnen, wenn ihr wollt, dass sie selber chanten und selber lesen. Verehrung. Viele Leute werden ein natürliches Interesse daran haben, da führt man sie natürlich hin, dass sie bei sich zu Hause einen Altar einrichten und essen, Blumen und Räucherstäbchen dort opfern. Nicht? Das soll man auch bringen. Und die heiligen Damen, das macht Daya Mataji, die in vielen Predigerpunkten wirklich eine Pionierin ist. Das kann ich sagen, weil ich ein bisschen vertraut bin mit den Aktivitäten des Wiesbadener Zentrums, leider also nicht mit allen wahrscheinlich, aber doch mit einem großen Teil. Wenn Leute einmal mit zum Heiligen Darm kommen auf eine Reise, das ist vielleicht für euch auch interessant, vielleicht wollt ihr eure guten Kontakte mal mit den Wiesbadener zusammenbringen, dass die dann mit dorthin reisen, dann kriegen sie das Heilige Darm und kriegen ein ganz tiefes Verständnis vom Krishna-Bewusstsein auf diese Weise. Ich habe immer wieder gesehen bei Leuten, es gibt solche Leute, die, wo man weiß, die sind sehr gut, und sehr gute Leute haben auch meistens viel aufzugeben. Die haben schon ihre Konzepte, ihre Interessen und so weiter und so fort. Wenn die dann aber zum Heiligen Darm kommen, entwickeln sie eine gewisse Distanz zu ihrem westlichen Leben und entwickeln ein höheres Lebensgefühl einfach, ein höheres Gefühl einfach. Es ist sehr machtvoll, die dorthin zu bringen. Viele der Devotees zu denen ich selber gepredigt habe, denen habe ich diese eine Reise vorgeschlagen, haben sie ausgeführt und sind dann die Bodhisattva geworden. Wir haben jetzt gerade so einen Fall, wo ich dachte, das dauert 10 Jahre, bis der ein Devotee wird. Aber der hat sich beim Seminar entschieden und es eines der und er hat mir gesagt, du, der Groschen ist bei mir gefallen, als ich mit Schlamm bestrichen am Ufer der Ganga saß und die Sonne mir den Dreck aus den Kopf gedünstet hat. Nicht? Das war sein junger Mensch von heute, der sich so halt beliebt auszudrücken. So, ihr müsst also, wenn ihr Leute zum Freundeskreis oder zu Devotees machen möchtet, die außerhalb leben, müsst ihr diesen 5 Vorgänge anwenden. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen, diese Dinge sind vorgegeben von Chaitanya Mahaprabhu. Und dann könnt ihr ihn auch als nächstes, wenn sie ein bisschen sich wohlfühlen mit dem Devotees, ihnen eine Mitgliedschaft vorschlagen. Darüber hat Hridaya gesprochen, ich möchte das auch nicht wiederholen. Ich möchte nur sagen, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, Mitglied bei irgendetwas zu sein. Niemand ist in einer Insel. Nicht? Viele wollen deswegen auch heiraten, weil sie einfach denken, ich fühle mich so alleine. Nicht? Es ist auch bei Devotees so, dass das der Hauptgrund ist. Ich habe einmal mit einem Devotee gesprochen, wo ich nie gedacht hatte, dass der Haushälter wird. Und da habe ich gefragt, wieso? Also du hast jetzt wirklich den Preis für Überraschung in mir ausgelöst. Was ist, ja, sagt es halt, du musst das verstehen. Ich fühle mich manchmal so alleine. Ach, dachte ich, du bist aber doch mit so vielen in einem Tempel. Ja, Chanakya Pandit sagt, wenn der Geist weit entfernt ist von jemandem, dann ist man nicht zusammen, obwohl man neben ihm sitzen mag. Aha, und jetzt willst du heiraten? Ja, dann beschäftige ich mich mit einer Person und dann bin ich mit der immer zusammen. Das ist interessant, der hat das ehrlich gesagt und ich finde, das hat auch Berechtigung, diese Sache. Ein Brahmachari muss deswegen immer darauf achten, dass er Freundschaften unter Brahmacharis hat. Sehr wichtig, so kann man sehr leicht im Brahmachari Ashram oder Brahmacharini Ashram verweilen, wenn das einem ein Bedürfnis überhaupt ist, und kann auf diese Weise, versteht ihr, mir geht es darum zu zeigen und auch hautnah zu zeigen, an eigenem Beispiel, an uns selber zu zeigen, wie wichtig das Bedürfnis nach Mitgliedschaft ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es für Leute angenehm, wenn ihr ihnen eine Mitgliedschaft in unserer Bewegung vorstellt. Ich glaube, Hridaya Govinda Prabhu hatte gestern davon etwas gesagt. Die freuen sich. Ich hatte zum Beispiel jetzt neulich, vorgestern auch jemand dazu bewegt, ein Freund zu werden, Freundeskreis zu werden. Und er hat gesagt, du, ich habe so lange gewartet, bis mich mal jemand fragt. Das war genau das, was der schon immer wollte. Mitglied sein. Ich mach mit. Ich kann mich daran erinnern, mit Thomas Gottschalk, wir hatten, Thomas Gottschalk ist ein Unterhaltungs, wie sagt man dazu wohl? Künstler, ein Unterhaltungskünstler, der hat im Fernsehen dann in dieser Serie Idole auch mit Devotees Kontakt gehabt und hat immer Prasadam genascht zwischendurch. Nicht? Jetzt gib mir noch eine Nussecke, hat er bei der Probeaufnahme gesagt. Und dann reicht mir doch bald euer Schreiben, wo ich unterschreiben muss. Ich will Mitglied jetzt werden, das schmeckt so gut. Nicht? So hat er nett gesagt. Es hat ja Humor und das ist ja nette Art. Nicht so. Mitglied, das ist nicht das Fernste, an das ein Mensch denkt, sondern etwas, was schon gleich so in Frage kommt. Nicht? Das ist also gut. Spenden ist der nächste Punkt. Bittet die Mitglieder um Spenden für den jeweiligen Tempel oder ein bestimmtes Projekt. Man kann ihnen regelmäßig eine Zeitschrift, Kassetten oder Prasadam schicken. Das mache ich zum Beispiel. Ich habe ein Programm, wo ich viel Lakshmi brauche. weil ich sehr viel Dinge weggebe und organisiere und Live-Spiel mache. Ich bin auf Spenden angewiesen und habe viele Leute, die mir regelmäßig Spenden geben für diese Dinge. Man muss aber dann ein Programm haben, wo man den Menschen auch etwas gibt. Wenn ihr Spenden haben möchtet im Tempel, müsst ihr, das ist zumindest die Erfahrung, die ich habe, ihnen etwas zurückgeben. Alte Tempel wie der Tirupati-Tempel in Südindien schicken viermal jährlich Prasadam an ihre Mitglieder. Die Leute denken, dies ist Deity Prasadam. Ich bin ein Devoti von diesem Deity. Ram Shraddha Prabhu, der hochfromme und auch spirituelle Ram, ist in solch einem Mitgliederprogramm vom Tirupati-Tempel gewesen und hat jedes Jahr, er hatte nicht so eine große Spende geben können, also nicht viermal jährlich, sondern jedes Jahr ein Prasadam-Krümel gehabt. Und er sagt, das war ganz, ganz wichtig für ihn. Er wusste, das ist jetzt mein, ich bin da Mitgliedschaft. Es gibt nichts, das kann euch Arjuna bestätigen, sorry, das braucht nicht so sein, dieser. Es gibt nichts, was so tief geht wie Prasadam. Rein in Raum und Zeit, das injiziert ein Mensch in seinen Magen hinein. Das ist das Intimste und Engste, was man sich vorstellen kann. Das geht also ganz tief runter und bleibt da auch für einige Zeit. In der Wirkung zumindest erhalten. Ist das okay? Entschuldigung, da sind aber wohl. Die Mitglieder des Freundeskreises kochen gerne. Und dies ist auch ein praktischer Dienst, den Sie sofort ausführen können. Ich selber habe damit keine Erfahrung, weil ich nur Fruchtsalat kochen kann, also machen kann. Aber ich habe das immer wieder gesehen, als ich mit Ashok unterwegs war. Die kochen irgendwie gerne. Also das ist, ich kann das zwar nicht so nachvollziehen, aber das ist irgendwie im Menschen drin, dieses Bedürfnis anscheinend. Und dann schreiben, was ich auch mache, mit auf ein Blatt Papier zu haben, für den Fall, dass ich das nächste, also wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, dass man auch etwas hat, worüber Sie gerne sprechen wollen. Nicht, dass ich immer spreche, das ist ja keine Schwierigkeit. Sie sollen den Wunsch haben, über etwas zu sprechen, über philosophische Punkte. Sonst kommt es immer nur über Essen, was kann man nehmen, was kann man nicht nehmen. Und so weiter, solche Themen, die so am Rande eigentlich behandelt werden sollten, nicht jetzt hauptthematisch. Da sollte es über spirituelle, philosophische Themen gehen. Predigen, bringt eure Leute dazu, zu predigen. Und das ist sehr wichtig. Ich weiß, dass hier einige Devotis sicherlich nicht dieser Ansicht sind und möchte das deswegen noch ein bisschen besser etablieren. Viele Devotis haben natürlich Angst, dass diese Freunde predigen werden und etwas Falsches sagen. Diese Angst ist auch berechtigt. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man die Leute dazu bringen sollte, etwas zu sagen. Etwas zu tun. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn man Freunde Krishnas aktiviert, sodass sie zu ihren Freunden sprechen, dann machen sie ihre Erfahrung von Krishnas Mercy, wie Krishna den Devotis, die sein Wort verbreiten, hilft. Ich schicke auch Leute los zur Buchverteilung, die machen das und ich habe noch nie jemanden gehabt, der eine negative Erfahrung gemacht hat. Ich habe aber viele negative Erfahrungen von den Mauerblümchen gehabt, die einfach schüchtern zu Hause sitzen und irgendwann keinen Geschmack mehr am Krishna-Bewusstsein haben, weil sie einfach nicht die Dynamik der gelebten Philosophie erfahren. Und die Philosophie lebt natürlich dann sofort auf, wenn man mit jemandem spricht und vielleicht sogar auch streitet. Um Punkte, du bist nicht der Körper
oder vegetarisch leben. Vielleicht müssen sie sich streiten, aber da kommen sie zurück und wollen ein tieferes Verständnis kriegen. Wir wollen nicht passive Mitglieder, sondern, wie gesagt, we don't want sleeping members, we want preaching members. Sein Motto vom Srila Prabhupada. Wir müssen uns darüber bewusst sein, während wir predigen. Wir wollen Menschen, die ein bisschen Aktivität zeigen, die einen gewissen Level haben und etwas tun. Also habt ihr jetzt gemerkt, wo wir sind? Wir haben Adressen gefunden und wir haben sie mit dem machtvollen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes beschäftigt. Wir haben verschiedene Beispiele für hingebungsvolle Dienste genannt. Wir haben uns wir wollen jetzt noch zum Schluss bei diesem Part über die Hindernisse sprechen, bei denen wir Leuten begleiten müssen. Wir müssen Menschen begleiten. Da wird etwas geschehen mit den Menschen, zu denen wir predigen, und wir müssen davon vorher wissen, bevor es geschieht, und sie auch vorher möglichst einimpfen. Also dafür impfen machen. Was passiert ist, dass jemand, der mit dem Krishna-Bewusstsein zusammenkommt, seine Ansichten verändert und zum Teil seine Verhaltensweisen. Er wird anders denken über Themen und er wird zum Beispiel kein Fleisch mehr essen und andere Tätigkeiten so nach und nach tun. Und was dann passiert wird, ist, dass sich die Umgebung zur Wehr setzt. Die Umgebung reagiert. Und die Umgebung der Menschen, die Krishna vergessen haben, wird sehr gestört reagiert, wenn jemand, je Krishna-bewusster jemand auftritt. Weil er damit plötzlich etwas einbringt. Das ist die Antithese zum materiellen Leben, die wir ja vertreten. Deswegen hatte Prabhupada gesagt, Krishna bewusst zu werden und auch Krishna Bewusstsein zu verbreiten, bedeutet der illusionierenden Energie den Krieg zu erklären. Das wird auftauchen. Deswegen, was es gut ist, dass man die Devotees zunächst einmal, die Devotees außerhalb, als Closet Chanter, was es ist, will ich gleich sagen. Closet ist ein deutsches Wort, Schrank Chanter und Schrankpraktizierende macht. Einer, der es im Schrank macht, der wird nicht gesehen von anderen. Ihr müsst den Leuten also zunächst, den Gästen zunächst einmal sagen, bevor ihr sie zum Predigen rausschickt oder dazu sich das zu verbreiten, dass sie erstmal sich ihrer Sache selber sicher sind. Nicht? Dazu muss man sie besonders zum Lesen und zum Chanten bewirken. Und dann müsst ihr sie ausrüsten auf den unvermeidlichen Clash, der kommen wird mit der ihrer materialistischen Umgebung. Freunde, Eltern, Partner oder Partnerinnen, Schullehrer, die wissenschaftliche Indoktrinierung, der wir alle zu einem gewissen Zeitpunkt ausgesetzt waren. All das sind Sachen, die dem neuen Devotee oder dem Aspiranten Freundeskreis Schwierigkeiten machen werden. Deswegen müsst ihr so predigen, dass ihr sie ausrüstet dafür. Zum Beispiel, was die Eltern betrifft, das ist nicht mehr so sehr bei mir so der Fall, weil ich auch sehe, dass ich, während ich selber älter werde, auch Ältere anziehe. Man hat jetzt statistisch herausgefunden, dass wir gar nicht mehr als Jugendreligion bezeichnet werden können, weil wir so alt geworden sind. Und das heißt, dass das Klient, dass die Leute, die wir ansprechen, das ist auch natürlich, sind auch in einer ganz anderen Altersgruppe. Das besorgt die Menschen jetzt so sehr, dass es in Bayern nicht mehr eine Anti-Sekt von den Kirchen gesteuert etwas gibt, sondern auch von der Regierung Stellen, die sich damit befassen. Nicht? Das ist etwas, was ich neulich hörte vom Professor Weber, dass die das so besorgt. Das ist etwas, Ist ja klar, die materialistische Gesellschaft reagiert empfindlich, wenn es darum geht, ihre Heiligtümer anzugreifen und ihre Thesen in Frage zu stellen. Und wenn dann Leute so weit gehen, sich aus ihren von ihren Heiligtümern zu verabschieden, also dem Materialismus, dann sind die sehr, sehr böse und entwickeln oft einen missionarischen Eifer, den Abtrünnigen zu bekehren, weil sie sich fürchterlich unangenehm berührt fühlen, dass der es in Frage stellt und dass es ihm sogar noch gut dabei geht. Verdammt nochmal! Nicht? Das ist, was die Kamis total entnervt, wenn sie das hören. Ich hatte so viele Fragen, mir geht es so schlecht, und dann habe ich Krishna-Bewusstsein kennengelernt und schaut mich an, mir geht es einfach gut. Das Einzige, was sie dann sagen können, ist, ja, du bist gehirngewaschen. Weil sie können sich das nicht eingestehen, dass es jenseits des Misthaufens Leben gibt. Das können sie und wollen sie sich nicht eingestehen. Versteht ihr, das ist eine psychologische Notwendigkeit für sie, den Angriff zu lancieren. Es sei denn, sie sind so farblos, dass sie zu nichts mehr eine Meinung haben, was auch kommt, nicht? So, schön. Durchs Predigen muss man sie vorbereiten. Wichtige Punkte im Predigen sind deswegen, du bist nicht gar nicht der Körper. Sehr, sehr wichtig. Sie verstehen, wenn die, dass sie ein bisschen neutral werden und ein bisschen ausgeglichen werden, die Freunde Krishnas. Wenn die geliebten Freunde kommen, muss man ihnen sagen, weil diese Freundschaften, muss sie ausrüsten, diese Freundschaften sind nicht auf einer sehr tiefen Ebene, nicht? Und man muss von wahrer Freundschaft sprechen. Sehr oft benutze ich selber das Beispiel, um Leute auszurüsten. Also es ist ja nur ein Beispiel, es ist ein ganzes Thema, ein ganzes Ziel, was der Prediger verfolgt. Dass man sich trifft wie die Blätter und Ästchen in einem Fluss. So trifft man sich in einer Freundschaft, einer Familie und so weiter. Wird dann aber wieder voneinander weggetrieben im Laufe der Zeit. Diese einfachen Dinge, die wir aus unserer Philosophie kennen, sind sehr wichtig für die, um dann umgehen zu können, wenn plötzlich jemand, der ihnen nahe ist, das Krishna-Bewusstsein und ihre Überzeugung angreift. So, vielleicht ist euch aufgefallen, während ich so gesprochen habe, habe ich ja einen allmählichen Entwicklungsvorgang vollzogen. Also nicht vollzogen, selber vollzogen, sondern beschrieben, wie es sich bei den Leuten vollzieht, bis sie zu einer aktiven Teilnahme im bereit sind. Ein Devotee, der außerhalb lebt, also diese Congregation, muss er etwas aktiv für Krishna tun, denn die Position des Lebewesens ist Nityasiddha, man ist ein Jeev Krishna Das. Das Jiva ist ein Diener Krishnas. Man muss sie zum Dienst für Krishna hinbringen. Das ist auch der ganze Punkt, den wir lernen müssen in unserem Leben. Wir müssen eine dienende Haltung Krishna gegenüber entwickeln. Das ist das Ziel, was wir, eine liebenvolle, dienende Haltung, das auch wir haben als Bhaktas, also Leute, die auf dem Pfad der Bhakti sind. So, jetzt will ich mal euch eine Frage stellen. Was ist eure Definition? Achso, jetzt habe ich ja eben gesagt, das ist zu dicht noch dran. Das muss später kommen, die Frage. Ich möchte euch eine andere Frage stellen. Meint ihr, dass unsere Tempel, wie wir sie jetzt haben, für alle Arten von Menschen geeignet sind, um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich will euch mal eine Liste von Devotees geben, die Krishna, die ein bisschen, die nicht in unseren jetzigen Tempel passen würden, die Krishna aber trotzdem liebt. Es ist der sehr unabhängig denkende Mensch, dem es sehr schwer fällt, sich einer Autorität hinzugeben. Es ist jemand, der eine Anatta hat, was sehr schwierig im Tempel unterzubringen ist, der aber trotzdem Krishna liebt. Wir haben das Beispiel der Prostituierten, die sagt: Mein lieber Krishna, was kann ich denn tun? Ich habe zwei linke Hände und zwei linke Füße, aber einen physischen Körper, mit dem ich meinen Lebensunterhalt erstreiten kann. Nee. Es gibt vielleicht, weil ich habe mich da ehrlich gesagt, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, wer alles nicht passt. Es gibt aber einige. Ich glaube, wir können uns da, der Professor zum Beispiel, dem die Vorlesung von, wie heißt er mit A, dem Devotee mit A, nicht so, der da keine Zufriedenstellung drin finden kann. Es gibt den Verheirateten, der nicht so in den Tempel passt, weil es nicht, noch nicht eine wirtschaftliche Grundlage gibt, die sehr ansprechend für Haushälter ist. Es gibt viele solche Menschentypen, der BASF Abteilungsleiter vielleicht auch nicht, ich kenne ihn jetzt nicht, aber die Devotees auch ein bisschen jung sogar noch sind. Es gibt jemand, der eine chronische Krankheit hat, Multiple Sklerosis oder wie das heißt, der aber ein Devotee ist, den Krishna trotzdem liebt, den aber im Tempel ein bisschen Schwierigkeiten haben wird, nicht? Es gibt jemanden, der wahnsinnig kritisch ist mit allem, der auch im Tempel auf, so will ich das nicht darstellen, man kann im Tempel sehr kritisch sein, aber auf Menschen bezogen, wenn man auf Menschen bezogen immer kritisch ist und sich nicht selber hinterfragen kann, was leider den meisten Kritikern heute so geht, das ist auch schwierig, weil man Schwierigkeiten mit Vaishnavas hat. Es gibt vielleicht in unseren Tempeln noch, also welche, die im Tempel gar nicht so richtig situiert sind. Kann gut sein. Zum Beispiel, da ist eine Ehefrau von einem Devotee auf der Farm, wo man sagt, fühlst dich viel ruhiger, wenn du außerhalb eine Verpflichtung hast und fühlst dich dann wohler. Aber die ist aber auch ein sehr extremes Beispiel, oder? Die ist dann wirklich, ist ja ein bisschen besonders sozusagen. Was hindert diese, so, es gibt viele Leute, darüber müssen wir uns bewusst sein als Prediger, die nicht unbedingt im Tempel leben können, die aber trotzdem Devotees werden können und Devotees sollen. Es ist also nicht nur eine Notwendigkeit für unsere Bewegung, sondern auch eine realistische Einschätzung unserer Bewegung, dass ein Freundeskreis unsere, dass wir da viele Devotees haben werden, dem äußeren Devotees-Kreuz. Was hindert viele Leute daran, sich als Devotees zu spüren heutzutage? Weil es gibt im Menschen drei Ängste, die jeder von uns hat. Das eine ist, nicht akzeptiert zu werden. Deswegen führt der Mensch heutzutage immer den Wunsch nach Anerkennung. Das ist hinter dem Wunsch nach Pratista. Man hatte das Gefühl, ich werde nicht anerkannt, wenn ich nicht etwas leiste. Und man braucht die Anerkennung, wichtiger fast als die Milch, die Muttermilch. Nicht akzeptiert zu werden, dann hat man als nächstes, dazu gehört einer auch kritisiert zu werden übrigens, dann gehört das als nächstes, einen Fehler zu machen, Fehler zu machen, und als noch als nächster Punkt, oh, ich bin jetzt nicht so drauf auf dieser, es gibt jedenfalls Ängste, ich kriege das jetzt im Augenblick nicht zusammen, ich bin mal an dem Thema und will auch nicht so in diese über diese Abgründe weit schielen. So, wenn ihr Freunde, wenn ihr Devotis habt, die außerhalb lebt, hat, ist das größte Angst, die sie haben, oder die größte Sorge, die sie haben, dass sie von den Devotis im Tempel nicht akzeptiert werden. Das ist wirklich, das tut so weh. Ich habe einmal das erlebt, wie eine Frau von einem Professor, könnte man fast sagen, oder ein Doktor, mit Tränen in den Augen kam zu mir und sagte, da war irgendwie so eine Bemerkung gewesen, ja, die Devotis machen das ja ganz anders in ihrer Kindererziehung. So war das, diese Bemerkung. Es war jetzt nicht so schlimm für sie, kritisiert zu werden, dass sie ihre Kinder vielleicht nicht richtig erzieht, aber zu sagen, ich werde ja nicht als Devoti gesehen, ich chante das doch 16 Runden, ich halte doch die 4 Prinzipien ein, was soll ich denn noch machen, wann habe ich es denn endlich geschafft? Es ist sehr wichtig, dass sich die Devotis darüber Gedanken machen, dass sie dass sie Devotis außerhalb mal versuchen kennenzulernen und das zu denken. Das ist, wird für unsere Bewegung ein Paradigmawechsel sein, dieser Devoti außerhalb. Es ist nämlich so, dass wir sehr oft das Gefühl haben, einfach, dass wir das tun und das tun und das tun, das macht uns automatisch zu Devotis, und andere sind halt die Schmutzfinger. Mit denen haben wir nichts zu tun. Das ist sehr oft da, das wird oft in den Kommunikationsseminaren diskutiert, und ich möchte das hier nicht weiter ausführen. Ich könnte sehr humorvolle Beispiele dafür geben, die aber sehr traurig im Grunde genommen sind. Gut, das hindert sie sich, das sind Dinge, die wir bei uns überwinden müssen. Wir müssen dazu kommen, diesen einen Platz zu geben. Und der GBC hat in dem Versuch, das zu tun, ein Konzept entwickelt, dass man Menschen entsprechend ihrer Beschäftigung im Krishna-Bewusstsein unterschiedliche Namen gibt. Das ist etwas, was ich hier nur vorstellen möchte. Ich denke, man muss mal still damit experimentieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Response wir hier in Europa kriegen, da das Programm in Indien entwickelt wurde. Aber es geht ja um Prinzipien und nicht um Details bei diesem Vorschlag. Es ist auch nicht, noch nicht so verabschiedet worden, als GBC beschloss. Nicht? Es geht darum, dass man diesen Menschen Anerkennung gibt, die zum Beispiel 4 Runden chanten und zum Tempel kommen, die heißen Shraddhavan, jemand, der Shraddha besitzt, Vertrauen besitzt. Dann gibt es, die heißen Sadhu Sanghi, derjenige, der Gemeinschaft mit Devotis pflegt. Nicht? Und dann gibt es also verschiedene Namen, bis hin zu demjenigen, der Prabhupada-Ashraya ist, der hat Zuflucht bei Prabhupada gesucht, deswegen Prabhupada-Ashraya. Und die höchste Stufe ist dann, zur Einweihung zu kommen, das heißt Guru-Ashraya, dass er Zuflucht gesucht hat bei seinem Diksha und Shiksha oder Shiksha-Guru. Nicht? Das sind also verschiedene. Das sind also Gedanken des GBCs zu diesem Thema. Man sieht ein, dass unsere Zukunft als Bewegung in diesen Devotis außerhalb liegt. Ich möchte jetzt schließen, indem ich euch etwas sage, womit Jayapataka Maharaj sein Congregational Preaching eröffnet hatte. Ja, er hat ein Seminar gegeben, was sehr, sehr interessant war. Schade, dass ihr nicht alle daran teilnehmen konntet, weil es für jeden Prediger sehr wichtige Punkte hat. Er leitete das so ein, wie er selber sich überzeugt wurde von der Notwendigkeit des Congregational Preachings. Und das war so, er ging einmal an eine Konferenz, die von der Vishwa Hindu Parishad organisiert worden war, und hat dann eine Konversation gehört, die im Zelt, in einem Zelt, das war irgendwo an einem heiligen Ort oder, stattfand. Und er kennt ja Hindi und zumindest Bengali sehr gut, also wenn man, und konnte das auch hören. Und da waren also so ein paar Lieder, die waren so entspannt da, lagen auf ihren Polsterkissen, und der eine sagte, ISKCON ist nicht gut. Warum nicht? Weil, ich weiß nicht, die sind nicht in brahminischen Familien geboren worden und predigen so intensiv und ziehen so viele Leute an. Das ist nicht gut. Das ist irgendwie ein Wettkampfgeist oder es ist eine Competition, ein Rivale für uns. Der andere sagte, nein, ISKCON ist gut. Du verstehst nicht. Die machen die Vorbereitungsarbeit, die verteilen Bücher über den Hinduismus, die Bhagavad Gita und so. Reinkarnation etablieren die, sogar Vegetarismus etablieren die. Und dann kommen wir, und wir sammeln die Früchte dann einfach ein. ISKCON ist gut, du verstehst das nicht. Das war sein Standpunkt. Und hatte Jayapataka Maharaj gesagt, stimmt. Die haben einen Standard, mit dem sie jeden beherbergen können. Das gab es jetzt auch. Ich möchte euch eine interessante religionshistorische Beobachtung also in der Zusammenfassung sagen. Jayapataka Maharaj hat sich mal mit den Gaudiyamats beschäftigt. Ihr wisst, dass Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, jeder, der nicht 64 Runden am Tag chantet, ist gefallen. Nicht? Nun, hat es euch vielleicht interessiert, ja, das steht im Nektar der Unterweisung, wie geht die Gaudiyamat damit um, mit dieser Sache? Weil Bhaktisiddhanta Saraswati merkte zu seiner Zeit, dass es wenige gab, die das tun konnten. Es gab die Prediger, die es nicht tun konnten aus Zeitgründen, weil sie predigten, und denen erlaubte er, für die Prediger sind 16 Runden in Ordnung, und es gab diejenigen, die es aus spiritueller Schwäche nicht tun konnten, und das waren die meisten. Ihr könnt ja mal morgen versuchen, 64 Runden zu chanten. Ihr werdet so bei der 32. vor die ewige Herausforderung an euer menschliches Dasein kommen. Die merkt man bei 16 nicht, aber bei 32 schon. Kann ich mich jetzt konzentrieren oder nicht? Denn nur dann kann man wirklich weitermachen, richtig, wenn man Zugang oder den Geschmack des Heiligen Namens spürt. 16 Runden kann man auch ohne Geschmack chanten, aber wenn es denn mehr wird, dann wird man herausgefordert, nicht? Wie weit bin ich in meinem Krishna-Bewusstsein? Wie weit habe ich Anziehung zu Krishna entwickelt? So. Dann hat er, Bhaktisiddhanta, gesagt, okay, unsere Institution braucht aber Leute, die 64 Runden chanten, damit die Reinheit da ist. Deswegen gebe ich jedem ein Zimmer und ein Free Lodges, der 64 Runden am Tag chantet. Und dann kam natürlich materiell Motivierte an, die ein Zimmer wollten und was Schönes zu essen. Und bei denen hat es erst recht, hat es auch nicht geklappt. Nicht? Die Leute kamen nicht an, die Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur haben wollte. Nur heutzutage chanten der Großteil in der Gaudiyamat 4 Runden am Tag. Es ist nicht, wenngleich es natürlich sehr fortgeschrittene Devotees auch dort gibt, die vor denen wir unsere Ehrbietung darbringen, sollten wir auch wissen, dass es welche, die meisten nur 4 Runden chanten am Tag, weil das einfacher ist. Und es gibt einen Sannyasi, der jetzt Einweihung auch gibt, Govinda Maharaj, der von denjenigen, die eine Einweihung kriegen, 4 Runden am Tag fragt, und er spricht, der ist sehr philosophisch. Ich habe mal eine Vorlesung von ihm gegeben, das ist so, wie wir sprechen. Das ist Mahaprabhus Philosophie, nicht? Und so weiter und so fort. So, natürlich ist das eine Art kleine, nun, solange ISKCON den Stand hat, dass es nicht Leuten, die außerhalb leben, einen Status gewähren kann als Devotees, wird das eine ernsthafte, wird da eine kleine Bedrohung sein. Ich glaube nicht so groß, weil Mahaprabhu immer da ist und schickt jeden zu seinem spirituellen Meister und zu seinen entsprechend der Ernsthaftigkeit. Ich bin nicht so irritiert deswegen, obwohl es Tempeldiskussionen gab in Tempeln. Ich weiß, damals in Berlin hatten Divirata Prabhu und ich uns mal damit befassen müssen, weil ein Mahayogi da in der Nähe war und auch dann vielen von dem Ost-Berliner Zentrum, das war damals noch da, viele, die da kamen, hatte er so die schnelle Einweihung gegeben. Aber inzwischen hat sich das zumindest in Deutschland, habe ich nicht von großen Sorgenfällen gehört. Ich weiß, dass es die noch gibt, aber die können natürlich nicht so einen spirituellen Geschmack haben und kriegen auch wohl unter sich Schwierigkeiten, habe ich gehört, und sind einfach nicht so so froh, der Higher Taste ist einfach nicht so da in deren Leben, nicht? Weil natürlich, man kann das ja nicht runterwässern, dann funktioniert ja gar nichts mehr, wo kommt man denn da hin? Aber anyways, das ist jetzt für uns nicht so eine Sorge, aber in Italien habe ich gehört von einer Einweihung von Govinda Maharaj, wo 400 Leute teilnahmen. Das war ganz schön viel, nicht? Auf einmal, in einem Schwung meine ich jetzt. So, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir Leute finden können, wie wir sie kultivieren können und wie wir ihnen dann das geben können, nämlich eine Anerkennung dafür, dass sie an Krishna glauben. Sieh mal, die Kirche, wieso ist jemand ein Christ? Weil der glaubt an Gott. Bei uns ist man aber erst jemand, wenn man 2 Stunden am Tag dafür gibt, zu chanten. Was? Morgenprogramm? Ja, muss man auch haben. Das dauert 6 Stunden am Tag, das Morgenprogramm. Oder wie lange dauert das, wenn alles fertig ist? Wir stehen 4 Uhr auf, um 10 Uhr können wir mal daran denken, was zu tun. Nicht? Oder? Ist nicht so? Da haben wir noch das Prasadam eingenommen. Und dann nicht. Das, mit dieser Sache werden wir nicht... Ich schlage nicht eine Verwässerung vor. Ich schlage vor, jemanden auf die Prinzip dahin zu bringen, dass er ein Devoti wird. Und was ist ein Devoti? Was sind die 4 Punkte, die Krishna macht für ein Devoti?
Dem Sinne nicht, aber das ist bestimmt auch interessant, Freundschaft mit den... Was wolltest du sagen, Arjuna? Es gibt bestimmt viele Antworten darauf, ja.
Ach so, ja, das ist zum Beispiel ein Devotee, der auf der Matyam Adhikari Stufe ist, das ist sehr hilfreich, diese Sache. Mir ging es darum, es kam die Frage auf, was ist der Hauptvers der Bhagavad Gita? Und das ist dieser Vers, Manmana Bhava Mat Bhakto Majaji Mang Namaskuru. Und dann gibt es 2 Arten von Übersetzung. Also 2 Arten, die tauchen ja 2-mal auf, dann macht Krishna 2 Redewendungen von da. Einmal so, dann taucht der Vers, das ist dann der Vers im 9. Kapitel, so viel ich weiß. Und das andere Mal so. Und so ist es dann im 18. Kapitel. Die Aussage ist so, denke an mich, werde mein Devoti, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Das sind die 4 Punkte, die dazu wichtig sind, ein Devoti zu werden. Es werden nicht alle Leute, alle Regeln und Regulierungen, die wir ausführen, einhalten können, aber es werden viele, viele Leute die Grundprinzipien des Krishna-Bewusstseins und auch diese Sachen, die Krishna gibt, zu einem gewissen Teil ausführen können und sich somit dann langsam, indem dass wir ihnen
die Möglichkeit und das Wissen geben, dort anzufangen, qualifizieren bis hin zur Einweihung, wo sie eben alles ausführen können, was wir können. Das ist, was ich sagen möchte in diesem Seminar. Das war die Voti innerhalb und außerhalb. Und ich möchte als kleine Annotation noch diese Punkte aufgreifen. Ich werde dann in der Predigervollversammlung das nochmal sagen. Und ich finde, wir müssen unseren Tempel gastgerechter ausstatten. Die Bereiche sind klar. Predigerpläne, Klingeldienst, Telefondienst, Prediger zu besuchen und so weiter und so fort. So, damit bin ich jetzt zu Ende gekommen in meiner Präsentation. Ich darf euch nochmal anbieten, wir haben diese Dinge mitgebracht, praktische Richtlinien zum Follow-up von Predigeradressen. Es ist ziemlich anders und viel, vor allen Dingen viel dicht gedrängter als das, was ich eben gesagt habe. Ich würde mich freuen, wenn es der interessierte Prediger durchliest und vielleicht ein paar Anhaltspunkte für seinen Service daraus gewinnt, Leute außerhalb des Tempels zu kultivieren. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen oder Diskussionspunkte noch anzubringen? Daher.
Du sprachst von diesem Checkout-Brief. Ich würde gerne wissen, wie du sowas schreibst. Vielleicht habe ich noch einen Anhaltspunkt.
Ja, wir können dir den Checkout-Brief von Heidelberg mal geben. Da haben wir uns besonders viel Mühe gegeben. Ich glaube, dass dieser Brief insbesondere interessant werden wird wieder, wenn wir unsere große Datenbank, die wir ja jetzt anstellen, bearbeiten werden. Nicht? Diesen Daten.
Waren auch eigentlich ganz erfolgreich.
Ja.
Warum die nicht so oft abgeschickt wurden, weil die Leute haben dann immer zurückgeschrieben und wollten halt, haben halt so viel angekreuzt. Und das gibt es ja alles umsonst. Da kann man was bestellen halt.
Ja. Und wir haben nicht so damit abgefordert. Das ist einfach so. Du fragtest nach dem Inhalt des Briefes. Ich würde vorschlagen, dass du ihn dir durchliest, dann hast du es. Aber hier als Kurzantwort kann ich sagen, das Krishna-Bewusstsein ist eine autorisierte Tradition. Da steht so drin, wie wir uns auf die Veden zurückdatieren lassen. Dann ist ein kurzer Abriss von der Philosophie da. Ja, und da drin auch eingebettet, es gibt einen Vorgang, um Krishna bewusst zu werden. Und als letzter Punkt ist dann eine kurze Beschreibung unserer Bewegung, wie wir das machen. Nicht? Diese drei Punkte sind drin. Bitte besorge dir diesen Brief. Und dann muss man dazu natürlich, und dann wird angekreuzt, dann gibt es so 10 Punkte, wie die Leute ihren Response, also auf uns reagieren können. Das war ja das Wichtigste, was ich zu vermitteln hatte in der Kultivierung von unbekannten Adressen. Die müssen irgendwie reagieren. Das sind 10 Punkte. Ja, da kann man sich den Buchkatalog bestellen, eine Japamala und eine Anleitung zum Japan. Dann kann man sich bestellen, ja, kann man sagen, wenn man die Votis bei sich zu Hause empfangen will oder wenn man lieber zu Veranstaltungen eingeladen werden möchte und so weiter. Aber wir haben, das stimmt, wir haben das nie so richtig bei uns strategiert, weil uns immer noch, glaube ich, wir haben schon eine Strategie, rausgehen, chanten, Leute besuchen und so weiter, aber wir haben das noch nicht so ganz koordiniert, wie wir es koordinieren könnten, nicht? Unsere Bemühungen. Das sind alles Einzelkämpfer sozusagen, allein auf weiter Flur, die bemühen, durch ihren ernsthaften Devotee-Einsatz Menschen zum Krishna-Bewusstsein zu bringen.
Schreibst du deinen persönlichen Brief auch noch dazu?
Oder? Ja, immer. Ich schreibe alles, schreibe jeden persönlich, dem ich schreibe.
Leute auch wirklich einen persönlichen Kontakt
hat. Ja.
Das ist halt irgendwie eine Institution mehr.
Ja. Das ist auch etwas bei den Sankirtan-Adressen. Ich stehe ganz fest auf dem Standpunkt, felsenfest auf dem Standpunkt, weil ich schon so viele Sankirtan-Adressen gekriegt habe. Neulich wieder auf dem Weg nach Berlin, das habe ich den Berlinern nicht gesagt, warum ich so spät gekommen bin. Ich hatte noch jemanden in Helmstedt besucht, das war die glühende Sankirtan-Adresse und ich habe mich mal wieder anglühen lassen, also begeistern lassen. Und ich hatte das alles ausgemacht, dass ich da den besuchen würde. Und dann stehen wir da, steht Gurgopal da und klingelt und natürlich ist keiner da. Die haben einfach Angst gekriegt. Das war jetzt, die hatten jemanden getroffen und jetzt kriegen wir schon solche. Ich habe also mich so sehr zurückgenommen, wie man es kann, nicht? Habe ich nicht gesagt, ich komme mit meinem Danda da rein und dann erkläre ich dir mal, was du alles aufgeben musst. Sondern habe ich mich so sehr zurückgenommen und so, ja, ich bin so und so in der Gegend, zufällig gerade mal und überhaupt, ich habe gehört, du lebst vegetarisch und wir können ja über ein paar gute Kochrezepte. Und ja, und schließlich war ja, und so, nicht? Und war nicht da. Nicht, da habe ich einfach wieder mal die Bestätigung gefühlt. Erst vorher auschecken. Siddhartha Prabhu hat schon die Adressen, die kennen ihn meistens schon, oder die sind, naja, das sind auch Buchkataloge, und er hat auch eine bestimmte Devotee-Persönlichkeit, aber ich habe immer wieder festgestellt, mit meiner Persönlichkeit, ist es einfach so, dass ich erst eine Beziehung herstelle mit denen über, da muss ein persönlicher Brief dabei sein, dann ist das ein ernstzunehmender Kontakt. Das ist meine Erfahrung. Und das sind, ich denke, jeder wird auch andere Erfahrungen machen, weil wir eben andere Naturen haben, die wir einsetzen für Krishnas Dienst. Warte mal, persönlicher Brief. Aber das heißt jetzt nicht, dass man keine ich habe hier einen falschen Eindruck erweckt. Das heißt, Telefon kann man auch, ist auch sehr, sehr gut. Und man macht auch gute Verabredungen am Telefon. Das ist nicht eine ausschließliche Regel. Ich habe das jetzt etwas falsch betont, was ich gesagt habe. Manche Leute, die kann man auch sofort anrufen und das mache ich auch und besuche und die sind natürlich dann da. Aber mir ging es, glaube ich, hier hauptsächlich darum, das war eine Sankirtan-Adresse und man sagte mir, die ist so gut, so war das zu verstehen. Und ich habe das dann geglaubt von den Sankirtan-Devotees, weil ich grundsätzlich Vertrauen in Vaishnavas habe. Das ist also Adoshata schon da, nicht? Und habe aber nicht vorher eine persönliche Beziehung entwickelt mit dem. Mhm. Ja. Ich denke, jemand, der daran Anstoß nimmt, der ist nicht richtig, der ist zu kritisch. Wenn da der persönliche Ton durchkommt, dann ist jede Art beschuldigt. Ich schreibe auch nie mit der Hand. Also nie. Also kann gar nicht so die Briefe erfüllen, das geht so langsam. Und wenn man schnell schreibt, kann so und so nur noch ganz wenige Nahestehende das lesen. Nein, das mit der Maschine ist absolut nicht. Und auch Vordrucke, selbst wenn du Vordrucke benutzen musst, kannst du ja danach, da kann man so einen Satz schreiben, würde mich freuen von dir zu hören, Hermann. Nicht? Und so weiter. Es gibt sogar schon bei den Kamis Vordrucke für die Handschrift, die wir so möglich darauf setzen. Aber das ist auch, ich will das wirklich mit dem Telefonieren nicht so relativieren. Das ist schon gut, aber wenn man die Adressen, mir geht es jetzt darum, dieses Meer an Adressen, was wir ja sammeln wollen, das muss bearbeitet werden. Und da kann man die gar nicht alle besuchen. Da muss man was hinschicken. nicht auf irgendeine Weise, um den ersten Response zu kriegen. Erinnert euch darum, es geht uns immer darum, bei jeder Art von Predigen ist das erste Response. Das ist auch, wenn du eine Lecture gibst, wenn du dich hinsetzt, ist der erste Eindruck, den du machst, der bleibende Eindruck. Du hast genau eine Sekunde Zeit, das sagte Jai Advaita Swami in seinem glänzenden Seminar, nicht eine Sekunde, ich glaube eine Minute oder so, in der du entweder die Leute auf dich ziehst oder sie auf gleichgültig schalten. Aber was der mir zu sagen hat, ist nicht wichtig. Deswegen ist es wichtig, wenn man in der Öffentlichkeit spricht, dass man gleich die Leute anguckt. Dass man gleich ein menschliches Signal gibt. Vielleicht, ich habe keine Schwierigkeit mit dem Lächeln, aber wenn jemand, dass man authentisch da ist. Man darf nicht sich von der Nervosität leiten lassen, sondern wie man denn ist. Der eine ist vielleicht ernst von der Natur her, so wie die Virata Prabhu, der, wenn der jetzt an, nur der kann auch mal einen spitzen kleinen Witz machen nebenbei, aber versteht ihr, jeder muss so wie er sein, muss authentisch da sein, sodass wumm die Leute denken, ich habe eine Person, ich muss zuhören. Sri Vishnupad macht das sehr nice, der macht dann ein sehr oft ein etwas, bringt ein bisschen Humor, flechtet er ein. Habt ihr schon mal gesehen, wie er dann auch manchmal sogar Rollen spielt auf dem Vyasasan? Wie der, da hat er schon das Herz von manchen gewonnen. Komodoki sagte, wie er gespielt hatte, wie der Mensch in der materiellen Welt raucht, hm? Ja. Um so cool zu wirken auf die entsprechende andere Geschlechterseite, oder wie sagt man das andere Geschlecht, das hat sie also total begeistert. Ich habe es einmal gesehen, da war sie noch ganz neu und frisch, kam erst ein paar Mal, da hat die so schallend gelacht, dass jeder so rumgeguckt, weil es so ungewohnt war, so laut, das Mataji lachen zu hören, also richtig brüllend gelacht. Nicht? Ja, ja, das ist ein Mittel, die auch Redner bewusst zum Teil einsetzen. Man muss auch gleich interessant sprechen, damit man gleich das hat, die Aufmerksamkeit hat. So, der erste, es geht darum, einen Response zu erwecken. Nicht? Zum Beispiel Sukrita war gestern sehr gut, weil der stand plötzlich. Alle anderen saßen und einfach dadurch, dass er stand, ich weiß nicht, ob du das bewusst gemacht hast, ist auch egal, einfach dadurch, dass er stand, hob er sich ab. Und man musste mal so gucken, statt immer so. Nicht? Und das ist gut, solche Dinge, um die Leute zu einem Response zu kriegen. Das müssen wir beim Predigen auch machen. Ja, du hast
noch was? Die Quellenangabe dieser Vers mit dem Stanley-Zitat.
Gyane Praya, du kannst es, ich bin so schlecht in Nummern. Das ist bei den Gebeten von Lord Brahma im 10. Kanto, aber du kannst es leicht ausfindig machen im Vaishnava-Versbuch. Gyane, J-N-A-N-E, Gyane Prayasam, und da hast du ihn schon gefunden. Ja, hat sonst jemand noch etwas von euch zu sagen zu diesem Punkt oder bin ich schon außerhalb der Zeit? Wann geht der nächste? Och, dann haben wir noch Zeit, aber wollen wir mal sehen. Ich habe euch ein bisschen überrollt wahrscheinlich durch meine Art, oder? Die ist ja schön, wenn wir dann... Bin ich der einzige kurze Sprecher, der nicht an die Zeitrahmen kommt. Also, bitte nehmt euch das nochmal. Wir sind leider schon zu Ende gekommen, also war es zu langsam. Es war also nicht so eine dringende Frage. Ach so. Gut, was ist deine Frage?
Es heißt, wir sollen zum Beispiel zu Predigen, Leute, zu Predigenkunden, sollen wir nicht predigen. Ich war neulich bei Predigenkunden und wollte eben nur Predigen verkaufen. Und dann, weil es eben ein bisschen näher gedauert hat,
Mhm. Und dann bringt die Frau, sagt sie, ja, wir haben da eine gute Adresse in Heidelberg. Da hat sich mein Mann Bücher schicken lassen und dann bringt sie unsere Bücher raus. Mhm. Dann konnte ich nicht.